ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Wir dienen Deutschland. So lautet das Selbstverständnis der Bundeswehr. Doch alles andere als selbstverständlich ist, ob die Soldatinnen und Soldaten auch die entsprechende Anerkennung und Wertschätzung in der Bevölkerung erhalten. Dafür, dass sie im Einsatz auch Leben und Gesundheit für Deutschland riskieren. Zwar ist in Umfragen die Sicht auf unser Militär seit Jahren überwiegend positiv, doch ist das auch sichtbar in einer Gesellschaft, die mit Begriffen wie etwa kriegstüchtig nach wie vor fremdelt und viele wohl auch mit dem Wort Veteran. Nun hat der Bundestag heute mit breiter Mehrheit für die Einführung eines nationalen Veteranentags gestimmt. Der soll jedes Jahr am 15. Juni stattfinden und was er der Truppe bedeutet, hat Christine Becker nachgefragt.
Ich weiß zwar mit dem Kopf, ich bin nicht im Krieg, aber mein Körper weiß es nicht.
Hagen Fockeroth war immer gerne Soldat. Mit 18 ist er zur Bundeswehr gekommen. Jetzt, mit 45, geht es nicht mehr. Vorruhestand.
Ich habe eine diagnostizierte, einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe viele Trigger, die mich im Alltag triggern. Ich habe ein sehr starkes Meidungsverhalten. Also ich gehe an viele Einkaufsorte nicht. Ein guter Kamerad von mir, der hat im Kosovo damals sein Bein verloren, weil er leider auf eine Mine getreten ist. Da sieht jeder, oh, der Jens hat kein Bein mehr, er ist verletzt. Bei mir, ich sehe jetzt relativ stabil aus, in meinen Kopf kann keiner reinschauen. Und das macht es wahrscheinlich schwerer.
10 Auslandseinsätze, Kosovo, Bosnien, Afghanistan, Tote, Verletzte, immer auf Alarm. Fockeroth ist Sanitäter bei den Spezialkräften. Ein Helfer, der irgendwann selber Hilfe braucht.
Ich war spazieren, meine große Tochter war 4, meine mittlere war 2 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und ich habe meine Hände so sehr verkrampft am Kinderwagen, dass meine Tochter ihre kleine Hand auf meine gelegt hatte. Hat gesagt, keine Angst, Papa, ich helfe dir. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich bin der Papa und ich will mein Kind beschützen und nicht andersrum.
Viele Therapien, jeden Tag eine Stunde Kraftsport. Heute geht es ihm besser. Er wünscht sich, dass mehr über Veteranen gesprochen wird, dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Der Veteranentag sei dafür ein guter Ansatz. In Deutschland gilt jeder als Veteran, der bei der Bundeswehr ist oder war und nicht unehrenhaft entlassen wurde. Auch Christoph Sonnenschein ist Veteran, unversehrt und weiter aktiver Soldat. Er war im Niger in Mali in Afghanistan. Auch er fordert, Soldaten sollten mehr Anerkennung bekommen.
Nicht nur die Einsatzveteranen, sondern auch jeder, der seinen täglichen Dienst leistet und damit natürlich auch beiträgt, um einfach auch dieses Thema weiter in der Gesellschaft zu verankern und es auch einfach sichtbar zu machen, was wir machen.
Armee und Gesellschaft. Es sollte nicht nur ein Zusammenrücken in Krisenzeiten wie diesen sein, findet der Oberstleutnant. Er wünscht sich, dass die Menschen besser verstehen, was Soldatensein bedeutet. Die Debatte im Bundestag heute, wichtig, aber ihm geht es um Grundsätzliches.
Was es immer noch gibt, was mir auch immer noch Kameraden berichten, wenn sie mit ihren Kindern zur Kita gehen und sagen, soll ich jetzt sagen, dass ich Soldat bin oder nicht, finde ich einen ganz komischen Zustand.
Auch Hagen Fockeroth hofft, dass der Veteranentag das ändert. Und auch, dass die Versorgung von geschädigten Veteranen und ihren Familien besser wird.
Meine Frau musste wirklich viel stemmen. Ich war manchmal 10 Monate am Stück weg. Ich bekomme eine Psychotherapie. Meine Frau, meine Familie, die ja auch Traumen entwickelt haben, weil der Papa nicht da ist, bekommen leider nichts. Und ich hoffe, dass sich das jetzt einfach ändert.
Die Bundesregierung soll das angehen. So steht es im Antrag zum Veteranentag. Für Hagen Fockeroth könnte alles konkreter sein und schneller gehen. Aber, sagt er, es ist ein Anfang.
Und zur Einführung eines nationalen Veteranentags hat Oliver Meyer-Rüth vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Ehre, wem Ehre gebührt. Längst überfällig war die Entscheidung, einen Veteranentag einzuführen. Frauen und Männer, die bereit sind, mit Leib und Leben unser Land und damit uns zu schützen, kann man gar nicht genug Respekt zollen. Aber warum hat es so lange gedauert? Ein großer Teil unserer Gesellschaft hat auch aus historischen Gründen bis heute ein toxisches Verhältnis zur Bundeswehr. Viele, auch ich, waren in den 90er Jahren beseelt von dem Irrglauben, nach dem Zerfall der Sowjetunion herrsche ewiger Frieden und Glückseligkeit. Alles Militärische schien überflüssig. Außerdem gab es die USA, die im Zweifelsfall einschritten und die man dann selbstgerecht als Kriegstreiber beschimpfen konnte. Der Anti-Bundeswehr-Zeitgeist gipfelte in der Abschaffung des Wehrdienstes und das ausgerechnet unter einer Unionsregierung. Dann begann der russische Aggressor Putin seine blutigen Feldzüge. Und manch einer hierzulande stellte sich die Frage, ob die Bundeswehr überhaupt noch fähig ist, Deutschland zu verteidigen. Inzwischen wissen wir, dass sie es nicht mehr ist. Und wir wissen auch, dass schleunigst alles dafür getan werden muss, damit Deutschland sich, aber auch seine Verbündeten wieder verteidigen kann. Dazu gehört die wichtige Symbolik der Einführung eines Veteranentags. Aber auch die Einführung eines Dienstjahres in der Bundeswehr, im Katastrophenschutz oder in den Rettungsdiensten.
Die Meinung von Oliver Meyer-Rüth. Wie spottelte Altkanzler Helmut Schmidt einst, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Doch er ging an die berühmteste Universität des Landes, La Sorbonne in Paris, um seine Vision zu präsentieren, und zwar die von Europa. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war 2017 erst wenige Monate im Amt, da trat er vor die jungen Akademiker und plädierte für einen Neustart, für ein souveräneres, geeinteres Europa. Manches wurde angegangen, vieles verlief sich im Laufe der Jahre. Und so trat Macron heute erneut an der Sorbonne ans Rednerpult. Diesmal unter veränderten Vorzeichen, vor allem durch den russischen Angriffskrieg mitten auf unserem Kontinent. Europa, so Macron, sei sterblich und stehe an einem Wendepunkt. Friederike Hofmann.
Am Vorabend hatte der französische Präsident offenbar nicht mehr an seiner Rede gefeilt. Er hatte Zeit für ein Wohltätigkeitsturnier auf dem Fußballplatz. Für ihn ein eher leichtes Spiel. Harte Worte dagegen am Morgen bei seiner Grundsatzrede zu Europa an der Pariser Sorbonne. Unser heutiges Europa ist sterblich. Es kann sterben. Ob es sterben wird, hängt ganz von unseren Entscheidungen ab. Macron zeichnet ein düsteres Szenario eines wenig ehrgeizigen Europas. In Anbetracht geopolitischer Konflikte, eines zunehmend unfairen Welthandels und Angriffen auf die Demokratie. Die Welt ändere sich. Macron will Europa unabhängig machen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, militärisch. Wir haben viel, was strategisch wichtig ist, lange auf andere delegiert. Bei Energie haben wir uns auf Russland verlassen, viele europäische Länder bei Sicherheit auf Amerika und bei einigen kritischen Dingen auf China. Wir müssen uns das zurückholen. Er plädiert dafür, die europäische Rüstungsindustrie zu stärken, mehr Zusammenarbeit, gemeinsame Standards. Gerade im Angesicht des Krieges in der Ukraine. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Verteidigung. Eine glaubwürdige Verteidigungspolitik des europäischen Kontinents. Und er bietet erneut Schutz durch französische Atomwaffen an. Wir haben eine vollständige Armee, deren Ziel es ist, die effizienteste des Kontinents zu sein. Und die über Atomwaffen verfügt und die Abschreckung, die das mit sich bringt. Im Saal gab es stehenden Applaus. Der Auftritt war in Frankreich als Wahlkampfhilfe für Macrons relativ unbekannte Spitzenkandidatin zur Europawahl kritisiert worden. Für die europäischen Partner ist er aber vor allem ein Weckruf. Die politische Entschlossenheit wiederzubeleben. Das ist sein Ziel. Denn die größte Sorge Frankreichs und des Präsidenten ist, dass Europa in Untätigkeit verfällt. Macron will die Hand reichen, aber auch die Kontrolle behalten. Ganz in der Tradition der Grande Nation. Er ist sich sicher, dass er ein Wort mitzureden hat, dass Frankreich etwas zu sagen hat. Macron hat Gewicht. Und obwohl es zuletzt gerade mit dem deutschen Partner deutlich knirschte, in den sozialen Netzwerken lobte der deutsche Kanzler die Impulse von Macron heute. Gemeinsam werde man die EU voranbringen.
Und dazu begrüße ich jetzt die Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel von der Brüsseler Denkfabrik Europe Jacques Delors, derzeit aufgrund einer Tagung in Essen. Guten Abend, Frau Pornschlegel.
Guten Abend und danke für die Einladung.
Europa könnte sterben, sagt Macron. Wo stehen wir denn da gerade? Kurz vorm Beatmungsgerät?
Ja, also es war definitiv ein Weckruf, diese Rede, und aus gutem Grund, weil es stimmt schon, dass in den letzten 5 Jahren haben wir wirklich sehr viele geopolitische Krisen gesehen. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten den russischen Angriffskrieg und leider ist die EU in sehr vielen Bereichen handlungsunfähig und es hängt daran, dass eben sehr viele Mitgliedstaaten nicht unbedingt die Ambition zeigen, die es braucht, um Europa voranzubringen. Allen voran auch die Bundesregierung, die natürlich mit der Ampelkoalition sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist.
Wenn es also so ambitionslos ist, welche Wirkung wird dieser ja fast schon dramatische Appell in Teilen wohl haben bei den europäischen Partnern?
Ja, ich hoffe, dass es ein Weckruf wird. Es war ein ganz typischer, eine ganz typische Macron-Rede, natürlich sehr ambitioniert, sehr umfassend, sehr lang auch, mit sehr vielen Visionen. Man kann sie natürlich kritisieren und nicht immer der Meinung sein von Macron oder der französischen Meinung natürlich, gerade was zum Beispiel Atomkraft angeht. Aber der große Vorteil dieser Rede ist ja, dass zumindest eine Vision da ist und dass man ganz klar weiß, was Macron jetzt europapolitisch machen möchte bis zum Ende seiner Amtszeit und auch, was er nach den Europawahlen von der Europäischen Kommission erwartet. Also es ist schon auch eine Erwartungshaltung da an Frau von der Leyen oder auch der nächste oder die nächste Kommissionspräsidentin, was in Europa in den nächsten 5 Jahren passieren muss. Und ich hoffe sehr darauf, dass er nicht alleine bleibt als Entscheidungsträger in Europa, der seine Vision vorstellt, sondern dass auch ein Herr Scholz, eine Frau Meloni, ein Herr Tusk darauf eine Antwort gibt und auch ganz klar sagt, wir sehen, die Polen sehen das so, die Deutschen sehen das so und dass es dann auch zusammen diskutiert wird. Und was man sehen konnte im Vergleich zu vor 7 Jahren, die erste Sorbonne-Rede, ist, dass er vielleicht etwas klarer gemacht hat, dass es natürlich auch zu einem Kompromiss kommen muss. Trotzdem ist es, glaube ich, eine sehr gute Basis, um jetzt weiterzumachen nach den Europawahlen.
Aber dass die EU mehr Eigenständigkeit braucht, im zivilen, im militärischen, im wirtschaftlichen Bereich, ist diese Einsicht nicht mittlerweile, Sie sagten es, nach Pandemie, Krieg in Europa und all dem, nicht schon längst angekommen oder reden alle nur darüber und nichts wird umgesetzt?
Ja, leider gebe ich Ihnen da recht. Es wird sehr viel geredet und es wird nicht so viel umgesetzt. Es gab zwar sehr viele Gesetzesvorhaben, die vorangetrieben worden sind. Leider ist es natürlich bei Einstimmigkeit nicht immer einfach, Lösungen zu finden. 27 sind Kompromisse keine einfache. Und in sehr vielen Bereichen sind leider die Entscheidungen zu langsam, gerade was Investitionsentscheidungen angeht. Also er hat auch ganz klar angesprochen, eine Verdoppelung des EU-Budgets. Er hat angesprochen, eine Reform der Handels- und der Wettbewerbspolitik in der EU. Das sind alles Sachen, die wirklich angegangen werden müssen. Und das braucht den politischen Willen der großen Regierungen in Europa. Und den sieht man gerade nicht so sehr. Also es wird viel gesprochen, aber es wird nicht so viel getan. Und das liegt weniger an der Kommission, die auch sehr viel umsetzt natürlich, aber vor allem auch im Europäischen Rat. Das heißt, die Staats- und Regierungschefs, die zusammensitzen und selbst entscheiden wollen. Und das werden wir auch nach der Europawahl sehen, wenn der Europäische Rat wieder tagt und die strategische Agenda entscheidet, was für Prioritäten da gesetzt werden und ob sie Ambitionen zeigen oder eben nicht.
Bleiben wir mal kurz bei dem Aspekt der Sicherheitspolitik. Frankreich ist ja das einzige Land mit eigenen Atomwaffen in der EU. Würde es in sicherheitspolitischen Fragen dann also immer auch das letzte Wort haben?
Nicht unbedingt. Also was sehr interessant war, ist, dass natürlich die Außenpolitik und Verteidigungspolitik in Europa nicht wirklich integriert ist. Also die Kommission hat praktisch nichts zu sagen. Es ist alles intergouvernementell geregelt. Macron ist auch sehr stark darauf eingegangen, dass die europäische politische Gemeinschaft, die ja jetzt auch in den letzten Jahren gegründet wurde, auch Großbritannien mit drin hat und dass Großbritannien natürlich ein anderer sehr wichtiger strategischer und sicherheitspolitischer Partner ist. Und es ist natürlich auch eine Frage mit Sicht auf die US-Wahlen, die stattfinden im November dieses Jahres, was dann natürlich mit der NATO passiert, falls ein Herr Trump im Weißen Haus wieder ist. Und das ist eine Frage, mit der wir uns definitiv beschäftigen müssen, gerade wenn an der Front die Ukraine gerade verliert und wir überlegen müssen, nicht nur kurzfristig die Ukraine zu unterstützen, sondern langfristig, weil dann kommen auch Fragen auf natürlich der Beschaffung, der Industriepolitik, der Verteidigung und der Produktion von Waffen. Und da sind wir Europäer noch zu langsam und investieren eben nicht genug. Frankreich wäre da natürlich in der Spitzenposition. Gleichzeitig ist es wirklich eine wichtige Frage, wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass wir von den USA so unterstützt werden, dass die Ukraine gewinnen kann. Also es ist wirklich eine sehr, sehr brisante Frage, die gestellt werden muss, was Geld angeht und eben auch die Partnerschaften und ob wir innerhalb der NATO zum Beispiel einen stärkeren europäischen Arm haben könnten.
Ja, Frankreich scheint sich ja da mehr von den USA lösen zu wollen als Deutschland. So klang das heute zumindest durch. Vielleicht ganz kurz noch, wie kann das dann zusammenpassen, wenn die beiden wichtigen Pfeiler Europas da doch unterschiedlicher Meinung sind?
Ja, das braucht politischen Willen. Frankreich und Deutschland hatten immer politische Differenzen. Das ist absolut nichts Neues. Es gab schon immer Probleme, weil Frankreich für die Atomkraft war, Deutschland dagegen. In der Verteidigungspolitik sehr unterschiedliche Meinungen. Das heißt aber nicht, dass wir in Europa nicht vorangehen können. Und es ist extrem wichtig, dass es auf höchster politischer Ebene es da eine Verständigung gibt, dass man zusammen nach Lösungen finden will. Und dazu bereit ist, Kompromisse zu machen. Das bedeutet, dass man nicht knallhart an den nationalen Interessen hängen muss. Und das geht nicht mehr in der jetzigen Situation. Und das bedeutet auch, dass sowohl Frankreich als auch Deutschland und natürlich die anderen europäischen Länder, die ja auch noch dabei sind, verstehen, dass sie auf europäischer Ebene mehr zu gewinnen haben als zu verlieren. Auch wenn sie ein bisschen Kompromisse machen, ist es dann im Endeffekt nachhaltiger, wenn es eine europäische Lösung gibt. Und das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt, der noch sehr wichtig ist, ist auch klarzumachen, dass es nicht im Gegensatz steht. Also man kann weiterhin natürlich sehr starke transatlantische Beziehungen haben und trotzdem stärker auf eine europäische Verteidigung setzen.
Frau Bornschlegel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Herzlichen Dank.
Die erste Sorbonne-Rede hielt Emmanuel Macron mit Blick auf die Europawahlen 2019. Nun stehen wieder Europawahlen an am 9. Juni und so mancher von Ihnen hier wird danach nicht wieder dorthin zurückkehren ins EU-Parlament, weil er nicht mehr angetreten ist oder vielmehr nicht mehr wiedergewählt wurde. Und so wehte bei manchen sicherlich mehr als ein Hauch von Wehmut mit, als diese Woche in Straßburg das Europaparlament zu seiner letzten Sitzungswoche dieser Legislaturperiode zusammentrat. Und damit beginnen wir unsere Serie im Vorfeld der Europawahl, in der wir in den kommenden Wochen auf die Auswirkungen der EU-Politik schauen wollen. Und zum Auftakt heute eben auf einen EU-Parlaments-Endspurt mit gemischten Gefühlen. Christian Feld und Olga Chladkova.
Wir wachsen
zusammen.
24 Sprachen in einem Parlament. Hier in Straßburg tagen sie nur einmal im Monat, nur für ein paar Tage. Es sind Tage des Abschieds, letzte Sitzung vor der Europawahl. Für manche wird es der Abschied für immer. Cornelia Ernst saß 25 Jahre für die Linke im Europaparlament.
Letzte Sitzung.
Ihr großes Thema: Migration. Sie hat für alle gekämpft, die keine Stimme haben und um die sich sonst niemand kümmert. FDP-Mann Michael Kauch war Nachrücker. Er hatte nur wenige Monate zwischen Deutschland, Brüssel und Straßburg.
Das ist eine Umzugskiste, die bei jeder Sitzungswoche von Brüssel nach Straßburg und zurückgeht. Aber es ist nicht mehr so, dass wir Aktenberge durch die Gegend fahren. Ansonsten ist meistens nur das Sportzeug meiner Mitarbeiter drin, weil wir sind inzwischen so digital hier auch im Parlament.
Nun, es bleibt schon noch genug zum Ausdrucken und Rumschleppen. Tagesordnungen, Gesetzesvorlagen, Resolutionen kann man sich mittlerweile auch alles digital anschauen. Aber ein paar Papierexemplare bleiben in allen 24 EU-Sprachen. Zum Sport muss ich nicht gehen, den habe ich hier. Normalerweise wird in so einer Straßburg-Woche über 45 bis 50 Gesetze abgestimmt. Jetzt sind es 89. Endspurt in Parlament und Dokumentenausgabe. Jetzt, in der letzten Sitzung, ist alles wichtig.
Ich habe ja bloß eine Minute, oder?
60 Sekunden Redezeit, da soll jedes Wort passen. Gerade jetzt zum Schluss. Cornelia Ernst will Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisieren. Büroabstimmung über den Text.
Team Europe oder Busenfreunde? Ich war für die Busenfreunde und sie war für Team Europe.
Also ich finde, beides hat was für sich. Ich bin eher für die Busenfreunde.
Was machen wir? Busenfreunde.
Demokratie!
Eine Laola-Welle mit Schulklassen aus Deutschland und Österreich. Solche Besuchergruppen werden auch nach der Abschlusswoche noch ins Parlament gelassen. Ganz leer steht das Riesengebäude ab morgen, also nicht. Auf eines müssen sie verzichten, dass im Plenarsaal Abgeordnete Reden halten, so wie Cornelia Ernst.
In welcher Demokratie leben wir eigentlich, wenn die Kommissionspräsidentin mit ihren Busenfreunden durch die Welt fährt und Deals mit Autokraten macht?
Für manche wie Cornelia Ernst und Michael Kauch ist nach dieser Woche der Abschied eingeläutet. Für die, die nach der Europawahl gerne zurückkommen würden, hierhin nach Straßburg, beginnt jetzt der Wahlkampf.
Im Fußball steht Rot nicht nur für Platzverweis, sondern auch für Hochrisiko, wenn sogenannte Rotspiele angesetzt sind. Die heißen nicht so, weil auf dem Platz besonders geholzt wird, sondern weil vor allem bestimmte Anhänger von bestimmten Vereinen untereinander verfeindet sind. Und weil dann oft hunderte Polizisten mehr als sonst üblich für so wenig Zoff wie möglich sorgen müssen. Aber wer bezahlt diese extra Polizeieinsätze? Bislang meist die Steuerzahler. Doch das Bundesland Bremen hat der Deutschen Fußballliga einen Teil der Kosten in Rechnung gestellt. Die DFL wehrt sich. Und nun muss das Bundesverfassungsgericht Schiedsrichter spielen. Christoph Kehlbach.
Es geht manchmal schon hoch her, wenn in der Fußball-Bundesliga rivalisierende Clubs bzw. rivalisierende Fanlager aufeinandertreffen. Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV 2015 war so ein Hochrisikospiel. Statt wie sonst in der Bundesliga 200 waren hier fast 1000 Polizisten im Einsatz. Und das kostet. Knapp 400.000 Euro betrug der Mehraufwand allein für dieses Spiel. Das Land Bremen will das nicht allein, also mit Steuergeld, bezahlen. Die Deutsche Fußballliga DFL als Veranstalter soll sich daran beteiligen.
Nutznießer dieser ganzen Polizeiaktion ist die DFL. Sie generiert damit ihre Milliarden Umsätze. Und deswegen ist es angemessen, dass diese Ausgaben nicht alleine vom Steuerzahler zu tragen sind.
Das Argument, die Deutsche Fußballliga könne solche Spiele überhaupt nur ausrichten, weil viel mehr Polizeibeamte vor Ort sind als normalerweise. Bremen änderte das Landesgebühren- und Beitragsgesetz und stellt seitdem Rechnungen an die DFL. Nur für den Mehraufwand wohlgemerkt für die zusätzlichen Polizeikräfte. Die Deutsche Fußballliga klagte dagegen und zog bis nach Karlsruhe. Sie sagt, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe. Grundsätzlich gilt daher das Steuerstaatsprinzip, wonach die Erfüllung öffentlicher Aufgaben aus Steuermitteln zu erfolgen hat. Das sieht Werder Bremen im Prinzip auch so, denn am Ende sei der Verein der Leidtragende.
Die Stadt Bremen stellt die Gebühren in Rechnung, der Kostenbescheid geht an die DFL und die werden weitergereicht, diese Kosten, an den SV Werder Bremen. Das heißt, wir zahlen die Zeche. Und wir sind zurzeit der einzige Club, der diese Kostenbelastung hat. Und das bedeutet für uns tatsächlich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.
Ein Umstand, den auch der Bremer Senat so nicht wollte.
Das war ein Revanche-Foul gewesen, natürlich mit der klaren Zielsetzung, uns unter Druck zu setzen damit, weil wir natürlich ein gutes Verhältnis zu Werder Bremen haben.
Meurer hätte am liebsten, dass auch andere Länder die DFL in die Verantwortung nehmen. Nachdem es kürzlich beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover zu Konfrontationen kam, denkt inzwischen auch die zuständige Ministerin in Niedersachsen laut über Gebühren nach. Voraussetzung dafür, Karlsruhe billigt das Bremer Modell. Ob das so kommt, zeigt das Urteil in einigen Monaten.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Thorsten.
Der Bundestag kann morgen wie geplant das Klimaschutzgesetz der Ampelkoalition verabschieden. Ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann, mit dem er die Abstimmung stoppen lassen wollte, ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Heilmann hatte seinen Schritt damit begründet, dass das Parlament zu wenig Zeit gehabt habe, über das Gesetz zu beraten. Im vergangenen Jahr hatte er mit einem ähnlichen Verfahren gegen das Heizungsgesetz Erfolg. Im Streit um ein Terminal für Flüssigerdgas in der Ostsee hat das Bundesverwaltungsgericht heute eine Klage abgewiesen. Konkret ging es bei der Entscheidung um eine Pipeline, die bereits fertiggestellt ist und Gas aufs Festland transportieren soll. Sie führt vom schwimmenden Terminal im Hafen Mukran auf Rügen nach Lubmin. Die Deutsche Umwelthilfe und der Naturschutzbund Deutschland hatten gegen diese Anbindung geklagt, unter anderem, weil eine Prüfung der Umweltverträglichkeit fehlte. New Yorks oberster Gerichtshof hat ein Urteil gegen den Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Demnach hätten Frauen über Anschuldigungen ausgesagt, die nicht Teil des Falles gewesen seien. Damit muss der Prozess neu aufgerollt werden. Weinstein war wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen eines weiteren Urteils nach Vergewaltigungen in Kalifornien bleibt er in Haft. Die Kauflaune der Verbraucher ist laut GfK-Konsumklima so gut wie seit 2 Jahren nicht mehr. Allerdings bleibt sie weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Damit steht eine nachhaltige Konsumerholung aus Verbrauchersicht immer noch aus. Mehr dazu von Markus Görne.
Das dritte Mal steigende Kauflaune ist ein ganz gutes Indiz dafür, dass die Richtung beim Konsum stimmt und damit auch wieder mehr Rückenwind für die wirtschaftliche Erholung entsteht. Es ist vor allem die Erwartung, dass sich die Löhne und Gehälter weiter gut entwickeln, die die Konsumlaune wieder mehr steigen lässt. Und die wiederum stützt die Konjunktur. Allerdings ist noch ein weiter Weg zu gehen, bis sich die Kauflaune wieder auf einem stabilen Niveau befindet. Aktuell sparen die Menschen in Deutschland nämlich immer noch lieber, als wieder Geld auszugeben. Die anhaltend hohe Sparquote zeige, dass die Verunsicherung immer noch groß sei und der Weg zu einer stärkeren Binnennachfrage noch weit, so die Autoren der Studie.
Und jetzt geht's hinter Gitter, aber nicht in eine übliche Haftanstalt, sondern in den Maßregelvollzug. Dort sitzen Menschen, die als psychisch oder als suchtkrank eingestuft werden und damit als schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig gelten. Im Maßregelvollzug geht es einerseits um eine gesicherte Unterbringung, um die Gesellschaft zu schützen. Andererseits ist das Ziel, mit Therapien die Insassen auf ein straffreies Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Carina Emich war mittendrin in Uchtspringe in Sachsen-Anhalt und hat erlebt, wie schwer der Weg zur zweiten Chance sein kann.
Wer hier landet, weiß nicht, wie lange er bleiben wird oder ob er je wieder herauskommt. Seit knapp 3 Jahren ist auch er hier. Wir nennen ihn Thomas M. Bei dem 52-Jährigen wurden Wahnvorstellungen diagnostiziert, nachdem er 2 Menschen mit einem Messer bedroht hatte. Thomas M. gilt als psychisch kranker Straftäter. Erst wenn er als ungefährlich für die Allgemeinheit eingestuft wird, kommt er raus.
Mich wieder frei bewegen zu können unter Menschen, auch arbeiten gehen zu können, einen geregelten Tagesablauf zu haben.
230 Männer und Frauen sind hier im Maßregelvollzug untergebracht. Kein klassisches Gefängnis, sondern eine forensische Klinik. Das Ziel, sie schrittweise in die Gesellschaft zurückzuführen. Helfen sollen dabei unter anderem Arbeitstherapien oder Musiktherapie.
Ich bin schon entspannter. Also ich komme schon entspannter wieder von der Therapie, von der Musiktherapie. Weil mir das eben viel bringt, hier ein bisschen zu musizieren, die eine Stunde.
Ärzte, Psychologen, Therapeuten und Pflegekräfte kümmern sich um die psychisch Kranken. All das kostet im Schnitt 125.000 Euro im Jahr pro Straftäter.
Wir sind da, um sie zu betreuen, zu begleiten und zu beobachten und auch ein regelhaftes Leben vorzuleben, also sprich saubere Kleidung, eine Tagesstruktur. An uns orientieren sich zum großen Teil die Ungewachten. Und das freut mich, wenn ich auch im Nachgang sehe, zum Beispiel haben wir mehrere, die sind jetzt wieder in der Gesellschaft integriert. Also das sind so Momente, wo ich sage, ja, an die hat vorher niemand geglaubt.
Alle Therapieangebote hier sind freiwillig, auch die Einnahme von Arzneimitteln wie Psychopharmaka. Wer sie ärztlich verordnet bekommt, aber ablehnt, bleibt wahrscheinlich länger drin. Auch Arbeiten gehört zur Therapie, so wie im Fall von Thomas M. Er ist in der Großküche beschäftigt.
Na, ich muss draußen auch ein geregeltes Leben führen. Und hier drinnen bekommt man das dann aus therapeutischen Gründen gut gelernt.
Seine Chefin kennt die Geschichten ihrer Mitarbeiter, aber sie vertraut ihnen.
Das sind ja auch wertvolle Menschen, ja, die uns hier unterstützen und helfen. Und wir bekommen ja auch diesen Respekt zurück. Für uns sind das nur Menschen, die noch mal eine zweite Chance im Leben verdient haben.
Wer die zweite Chance bekommt, das entscheiden am Ende die Gerichte. Auf dem Weg dahin unterstützen alle Mitarbeitenden des Maßregelvollzugs, darunter auch Ärzte wie Felix Schneider. Zwar begehe etwa jeder 8. nach seiner Entlassung erneut schwere Straftaten, aber der Maßregelvollzug sei damit wesentlich erfolgreicher als Gefängnis, sagt Felix Schneider.
Wir sind immer froh über eine erfolgreiche Resozialisierung, wo Leute tatsächlich quasi wieder in die Anonymität abrutschen und ein normales Leben führen können, ohne stets mit dem Stempel der quasi der psychischen Erkrankung auf der Stirn herumzulaufen, sondern einfach ein normales Leben führen können und künftig unauffällig zu sein.
Weil sich Thomas M. gut führt und entwickelt hat, darf er inzwischen zeitweilig raus und sogar ohne Begleitung einkaufen. Er selbst rechnet damit, in einem Jahr wieder ein freies Leben zu führen, außerhalb von Mauern und Stacheldraht.
Über diesem Angstschweißgesicht von Mickey Maus könnte in bestem Comicblasensprech Arg oder Grumpf stehen oder sowas. Mit den gezeichneten Abenteuern von armen Mäusen, reichen Enten oder auch bürstenfrisurigen Igeln haben Millionen in Westdeutschland ihre Jugend verbracht. Einer, der die Comic-Szene in diesen Jahren mitgeprägt hat, war Volker Reiche, der auch diese Mickey Maus hier gezeichnet hat. Heute schickt er vor allem Stritz auf Abenteuer, das ist der mit der Hartholle. Aber sein Werk umfasst nicht nur Comics, wie nun das Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main in einer Gesamtschau zeigt. Alex Jakubowski.
Der Strich sitzt noch immer. Seine Figuren kann er aus dem FF. Seit mehr als 50 Jahren zeichnet Volker Reiche Comics. Hier seinen Zeitungsstrip Stritz, seit Jahren in der FAZ abgedruckt. Eigentlich hat er Jura studiert, sattelt aber um, will kreativ sein. Er bewirbt sich noch recht unerfahren bei einem Verlag und darf überraschend als erster deutscher Zeichner Donald Duck zu Papier bringen.
Hier ist meine allererste Donald Duck-Geschichte drin. Geht's um ein kleines Krokodil. Donald will für seine Neffen aus dem Krokodil eine Krokodilledertasche machen, für Daisy, seine Freundin. Ist natürlich heute ein No-Go, geht nicht, geht gar nicht.
Genau diese Geschichte wird auch im Frankfurter Museum gezeigt, mit Skizzen und Vorzeichnungen. Ein Rundgang durch ein Zeichnerleben, das mit selbst verlegten Underground-Comics begann. Liebe, sein erstes Heft von 1976, ein Männer-Emanzo-Comic, wie er ihn nannte. Mit Geschichten für die Satire-Magazine Pardon und Titanic ging es weiter und über Donald Duck landete er schließlich bei Mackie, dem beliebten Igel aus der Fernsehzeitschrift Hör zu.
Es lief wöchentlich. Das war eine wunderbare Situation. Das kann man sich gar nicht, auch als heutiger Zeichner, gar nicht vorstellen. Man zeichnet ein Strip pro Woche. Also das habe ich wirklich locker mit aller Gemütsruhe in 3 Tagen gemacht, 4 Tage frei. Und kriege dann dafür 3.000 Mark für das eine Ding. Hey, was ist denn hier los?
So finanziell abgesichert widmet sich Reiche in den 1990ern verstärkt der Malerei, fertigt großformatige Antikriegs- und Antiterrorgemälde. Ein Kontrast zu den eher humoristischen Comics.
Auf der anderen Seite gehört es aber eben auch zum Leben dazu, dass in den Werken von Volker Reiche abgebildet wird, dass auch mal düstere Themen, er selbst sagt, der ganze elende Kram, Terror, Krieg, Sterben, dass das mit verarbeitet wird. Und das geschieht vor allem in seinen Gemälden.
Aktuelle Themen greift der politische Kopf Reiche bis heute in seinem Zeitungsstrip Stritz auf, in dem er seine Figuren das Weltgeschehen frech kommentieren lässt und den er immer noch gerne zeichnet, vor allem weil wenige Striche reichen, um eine ganz eigene kleine Welt entstehen zu lassen.
Und zum Schluss noch ein Blick dorthin, wo die Show einst als verrucht galt, ins Pariser Varieté-Theater Moulin Rouge, wo es vergangene Nacht auf dem Bürgersteig vor dem Haus ordentlich schepperte und rumpelte. Die Blätter der weltbekannten roten Windmühle auf dem Dach purzelten runter. Keine Sabotage, heißt es, es war wohl ein Fehler in der Aufhängung. Ein neues Windrad soll so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Denn was ist schon eine Nachtshow, die ein Rad abhat? Jetzt beim Wetter hoffentlich fällt nicht allzu viel vom Himmel. Donald, wie sind die Aussichten?
Na, es wird jetzt etwas weniger und vor allem wird der Regen wärmer. Wir schauen erstmal in den östlichen Mittelmeerraum. Heiße Sahara-Luft mit viel Staub hat sich gestern dort schon bemerkbar gemacht. Heute war es der Höhepunkt der Hitzewelle. In Israel beispielsweise wurden 42 Grad in Tel Aviv gemessen. In Berlin heute Höchsttemperatur in Tempelhof nur 11,1 Grad. Und wir sehen auch das Grün. Wenn wir den Film laufen lassen, sehen wir, dass dann morgen die Abkühlung im östlichen Mittelmeerraum kommt. Mit auflebendem Wind vom kühlen Mittelmeer her. Hier ist dann die nächste Hitzewelle schon wieder in Richtung Osten unterwegs. Aber bei uns, sieht man auch, wird aus dem Grün immer mehr Orange. Das heißt, bei uns kommt auch deutlich wärmere Luft am Wochenende an. Die heutige Nacht bringt aber noch mal etwas länger anhaltenden Regen, der jetzt schon über Niedersachsen da ist, sich langsam weiter in Richtung Schleswig-Holstein und Westmecklenburg ausbreitet, erreicht auch bis nach Nordrhein-Westfalen zum Teil, auch von Südwesten her dann ein paar schauerartige Regenfälle, die am Nachmittag sogar gewittrig werden können. Unterm Strich ist es von Bayern bis in die Lausitz heute Nacht sternklar und auch morgen am sonnigsten. Die Temperaturen morgen früh dementsprechend dort von Bayern bis rein in den Osten von Baden-Württemberg durchaus noch mal im negativen Bereich, im äußersten Westen unter den dichten Wolken 5 bis 7 Grad mild. Die höchsten Temperaturen in der Lausitz und in Niederbayern bis zu 17 Grad, im Dauergrau mit Mühe 10 Grad. Und der Trend für die nächsten Tage ist einfach toll. Das heißt, im Westen und im Norden noch leichte Schauer- und Gewitterneigung, im Süden und im Osten fast durchweg trocken und am Sonntag sogar 25 Grad warm in der Lausitz.
Aussichten und das waren die Tagesthemen für heute. Jetzt geht's weiter im Ersten mit Satire und dem Team von Extra 3.
Und jederzeit mit dem Neuesten versorgt werden Sie auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.